Sie haben das Ziel erreicht. Das Ziel befindet sich auf der linken Straßenseite.
Refugium.
Ja. Hier wird gemalt.
Ja, hier wird gemalt. Hier arbeite ich.
Dann bin ich wohl dran.
Bitte.
Hallo, mein Name ist Daniel Milz und ich bin Kurator der Ausstellung Im Dialog, Sammlung Hasso Plattner, Kunst aus der DDR. Diese zweite Präsentation der Sammlung Hasso Plattner setzt auf den Dialog als Herangehensweise an die Kunst der DDR. Impulsgebend war das Gemälde Porträt Henry Schumann, das 1968 von Arno Rink gemalt wurde. 8 Jahre nach Fertigstellung dieser Malerei, im Jahr 1976, veröffentlichte der abgebildete Kunsthistoriker Henry Schumann das Buch Ateliergespräche im Leipziger Verlag VEB E.A. Seemann. Für diesen Band führte Schumann Interviews mit 20 KünstlerInnen in der DDR mit der Intention, den Fokus auf die Stimme der Kunstschaffenden zu legen und somit eine persönliche Perspektive auf die damals aktuellen künstlerischen und soziopolitischen Fragestellungen zu gewinnen. Dabei kam Schumann ins Gespräch mit etablierten Persönlichkeiten wie Bernhard Heisig und Werner Tübke sowie mit Kunstschaffenden mit unkonventionellen Bildungs- und Arbeitswegen wie etwa Peter Herrmann und Karl Friedrich Klaus. Diese ungewöhnliche Mischung signalisierte vielleicht eine Entspannung in der damaligen Kulturpolitik, die aber im selben Jahr 1976 durch eine Reihe kulturpolitischer Ereignisse grundsätzlich und nachhaltig beeinträchtigt wurde, zum Beispiel der Ausbürgerung des Lyrikers und Liedermachers Wolf Biermann. Als jemand, der 1989 in Leeds, Großbritannien, geboren und aufgewachsen ist, war es mir von Anfang des Projekts an klar, dass ich das direkte Gespräch mit den KünstlerInnen in der Sammlung Hasso Plattner suchen möchte, um ihre Perspektiven zu hören und mehr über die Werke und den Kontext ihrer Entstehung zu erfahren. Angeregt durch Henry Schumanns Gespräche, die vor genau 50 Jahren stattfanden, bin ich durch Ostdeutschland gefahren und habe mit Künstlerinnen in Erfurt, Dresden, Leipzig, Berlin und an diversen Orten in Brandenburg gesprochen. Diese neuen Ateliergespräche will ich nun mit Ihnen in dieser Podcast-Reihe teilen.
Hallo Ralf Kerbach, guten Tag. Wir treffen uns hier bei Ihnen im Atelier. Impuls für diese Gespräche sind eben die Ateliergespräche von Henry Schumann, 1976 veröffentlicht. Wir befinden uns aber jetzt 50 Jahre später im Jahr 2025. Und ich wollte als erste Frage, weil es eben um Ateliergespräche geht, fragen, wo wir uns gerade befinden. Wir sind in Ihrem Atelier. Wo liegt das Atelier und wie sieht Ihr Alltag im Atelier aus?
Also erstmal, wir befinden uns auf den linkselbischen Höhen bei Meißen, Wilsdruff. Das ist ungefähr Meißen 7 Kilometer entfernt. Es ist eine, sag mal, alte Lösslandschaft und Lehmbaulandschaft, wo ja, sag mal, sehr viele Fachwerkhäuser errichtet worden sind in der Lehmbauweise. Und das erstmal zur Lage des Ateliers. 2016 haben wir das hier wieder aufgebaut und leben seit 2020 jetzt hier zusammen in diesem Gebäude. Wie sieht der Alltag aus? Der Alltag sieht eigentlich strukturiert so aus, dass ich um 7 Uhr aufstehe, ist die Nachtruhe zu Ende. Im Winter heize ich dann die Öfen, mache Frühstück bis 8, 8:15 und dann gehe ich hier ins Atelier, heize und fange an, weiter an den Bildern zu arbeiten, und in Mußestunden lese ich etwas. Ansonsten, was ganz wichtig ist für Heidrun und mich, in der Anschauung spazieren zu gehen, Skizzenbuch dabei zu haben und zum Teil Skizzen zu machen vor einer Landschaft, vor einem Baum, vor einem Stein, vor einer Mauer, vor irgendwelchen Gebäuden oder sowas, was mir interessant erscheint. So. Und aus diesem Reservoir, aus der Erinnerung, versuche ich dann Bilder zu entwickeln, die auch wieder introspektiv sind. Aber der auslösende Punkt ist bei mir eigentlich immer eine Art anschauendes, momentanes Arbeiten, wo ich sage, ich mache eine Skizze oder es gibt ein Licht. Das ist vielseitig.
Also das Atelier geht dann über die 4 Wände hinaus.
Genau. Und
die Umgebung spielt dann auch mit, was man an den schönen Fenstern hier sieht, auch, die dann den Blick nach außen geben. Ich habe dann schon erwähnt, das Buch von Henry Schumann, Ateliergespräche, das 1976 herausgegeben wurde. In unserem ersten Gespräch hatten Sie auch erwähnt, dass Sie das Buch schon kannten und dass Sie auch damals das Buch kannten. Vielleicht können Sie ein bisschen über Ihren ersten Kontakt mit dem Buch damals sprechen und was es für Sie bedeutet hat.
Ich hatte das damals in der Akademie, wurde das von Studenten weitergegeben. Und es war für uns alle in der Erinnerung ein offener, sag mal, in die Zukunft weisender Bereich, dass die Künstler selber zu Wort kamen. Also, und vor allen Dingen war die Mischung dieses Ateliergesprächsvorhaben, wen er besucht hat, für mich auch wegweisend. Es war ja Peter Graf, Hartmut Bonk, auch neben Heisig, Mattheuer, die im Grunde mehr die Staatskünstler waren, waren dort auch Nonkonformisten mit in Betracht gezogen, die natürlich eine ganz andere Sichtweise hatten und für uns oder für mich damals, spreche auch nur für mich, eigentlich interessantere Kunst gemacht haben. Und die kamen zu Wort und das war in der Zeit damals ein bestimmter Aufbruch, den man sich gar nicht so vorstellen konnte.
Und diese Aufbruchsstimmung, die vielleicht durch das Buch transportiert wird, wurde laut These der Ausstellung oder nach meiner Auffassung von meiner Recherche ein bisschen in demselben Jahr durchbrochen, zum Beispiel durch die Ausbildung von Wolf Biermann.
76.
Verschärfung, die dann stattgefunden hat. Haben Sie dann damals selber diese Verschärfung mitgespürt, die dann ab 76 stattgefunden hat?
Also es war damals die Ausbürgerung Wolf Biermanns, die hat ja, sag mal, wirklich Kreise gezogen, dass also viele Leute stark verunsichert worden sind. Auch Gabi Kachelt kam dann ins Gefängnis, weil sie sich dagegen aufgelehnt hat.
Die man jetzt als Gabriele Stötzer kennt.
Ja, die jetzt Gabriele Stötzer heißt. Und damals, ich war gerade frisch immatrikuliert in der Kunsthochschule und Professor Kettner, der damalige Rektor, der kam, hat, sag mal, die ganzen Studenten, sag mal, zu einer Versammlung eingeladen und eröffnete das, glaube ich, wann ist der im September
November.
November,
ja.
Genau. Und dann war die Versammlung im November und hat dann mit den lakonischen Worten dokumentiert, wir brauchen keine Biermänner, wir brauen unser Bier selber. Und da stand ich mit Reinhard Sandner, sagt, das ist eigentlich, die machen sich ziemlich leicht, also so wirklich Regimekritiker, die sagen mal auch versuchen, eine andere Sicht auf die Machtverhältnisse in die DDR zu werfen, wird so lakonisch abgewertet und sagen so, wir brauen unser Bier selber. Gut, das war der Beitrag, den ich in der Kunsthochschule davon gehört habe.
Und wie haben Sie das dann wahrgenommen? War das für Sie so eine Art Alarmglocke, die losging?
Die Drahtharfe, seinen ersten Gedichtband von Wolf Biermann und die Liebeslieder, das hatten wir aufgenommen auf Tonband. Und das lief eigentlich, wenn wir, sagen wir, gezeichnet haben oder uns mit Lutz Fleischer und Cornelia Schlein bekannt, ich damals noch nicht, Striezel war dabei, dann Wolfgang Smü kam dazu, haben wir uns manchmal getroffen und haben zusammen Landschaft gezeichnet oder haben Aktabende gehabt und da lief diese Wolf-Biermann-Platte immer so. Und diese Ausbürgerung, die war natürlich für uns insofern eine Alarmglocke, weil wir damals merkten, jetzt weht ein eisiger Wind, der die Dinge noch mehr verengt in dieser Zeit. Das, sag mal, kritische Position, man muss sehen, 1976, das war nochmal eine unglaubliche stalinistische Machtkonzentration, wo die gesagt haben, jeder, der versucht, irgendwie die Dinge anders zu sehen, gehört nicht in das System. Und das hat dazu geführt, dass die Genossen eben den Biermann rausgeschmissen haben. Die hätten ja weiter singen lassen können. Sagen können, okay, da war ja mit Margot Honecker, stand er ja in Verbindung, ne? Er hat einen Draht zu ihr. Und da sieht man mal, wie borniert diese Leute waren, dass sie sagen, eine Reform im Sozialismus muss ja möglich sein. Es muss ja alles in Bewegung sein. Es kann ja nicht irgendwo stagnieren, irgendwo zusammengepappt werden. So ist das jetzt, ne? Und diese Borniertheit und Ideologiegläubigkeit hat dazu geführt, dass das Land eigentlich zusammengebrochen ist.
Wir haben eben diese Spannung daraus, dass man mitgestalten soll, als sozialistischer Gedanke, ne? Aber dass dann dieser Mitgestaltungspotenzial sofort gekappt wird in irgendeiner Form.
Er wurde von der Obrigkeit gekappt.
Also 1976 haben Sie noch studiert.
Ja.
Ich denke, so ein paar Jahre später, weil da kommen wir 1979 zu der Ausstellung Dezernieren Teil 1, besser bekannt als die Türenausstellung im Leonardi-Museum in Dresden. Grundgedanke ist von dem Titel klar, also von diesem dazugekommenen Titel Türenausstellung, dass eben die Tür im Fokus stand als Metapher, Objekt, Gegenstand. Können Sie vielleicht ein bisschen erzählen, was Sie für diese Ausstellung gemacht haben und wie die Ausstellung generell aussah und was es für eine Auslösung hatte auch?
Warum die auch Türenausstellung hieß, war folgendermaßen, dass sich diese Gruppe getroffen hat und hat gesagt, wir versuchen nicht mit Bildern, sondern versuchen installativ dort eine Ausstellung zu kreieren. Hm. Und die Metapher Türe, also die Türe war ja schon hochpolitisiert, also eine Türe öffnen oder eine Türe in einen anderen Raum gehen, das war, sagen wir mal, die Metapher, das Objekt, was uns dazu bewogen hat, mit diesem Türobjekt zu arbeiten. Wir haben also auf Bilder verzichtet, auch auf Zeichnungen verzichtet und haben mit der Tür als Objekt gearbeitet. Und das hat aber jeder unterschiedlich von den Beteiligten gemacht. Ich glaube, Carla Woisnitzer hat, glaube ich, so einen fast poetischen Raum mit Türen und Zeichen geschaffen. Ich habe mich dann entschlossen, eine Drahttür, so eine Art Eisentür, die ich schwarz und blau zur Hälfte angestrichen hatte, also dass auch mal selbst, sag mal, die Himmelsfarbe im Grunde genommen auch vergittert war. Und dann habe ich ein Schachspiel auf jeder Seite hingestellt, wo im Grunde genommen, ja, das Schachspiel eröffnet werden konnte. So standen die beiden Dinge gegeneinander. So. Da bekam ich dann Riesenschwierigkeiten. Und zwar, weil eben vor der Kunsthochschule der Wetzel, Thomas Wetzel hieß er, glaube ich, in einer Performance eine Sandsteinplatte vor der Türe der Hochschule rausgehoben hat, hat er sich als Arbeiter verkleidet. So war das, glaube ich. Das ist schon ewig her. Ich hoffe, ich erzähle das alles detailgetreu. Und hat dem Pförtner gesagt, dass hier irgendwas mit der Leitung nicht in Ordnung ist. Wir müssen hier mal nachschauen. Innerhalb von einer halben Stunde war diese brühlische Terrasse gesperrt, weil die Staatssicherheit davon ausgegangen ist, dass dort eine Bombe gelegt worden ist. So. Woher man eine Bombe in der DDR bekommen sollte, ist ungewiss, aber die hatten solche Angst, dass dort eine Bombe gelegt worden ist. Das hat dann solche Kreise gezogen, dass mein damaliger Professor Gerhard Kettner zu Reinhard Sandner und mich zukam und hat gesagt, das Spiel ist aus. Mit dieser Ausstellung seid ihr raus. Das ist erledigt, euer Studium. Und dann ging es aber weiter, dass die Ausstellung, als sie nicht abgehängt worden ist, sondern Willi Sitte, der damals, glaube ich, Verbandspräsident war oder in der Zeit, sich die Ausstellung angeschaut hat und hat, das habe ich dann in meiner Akte gelesen, den Genossen gesagt hat, lasst doch die Jugend experimentieren. Wir dürfen uns nicht vor allem verschließen. Also Sitte hat versucht, da irgendwie eine Art positiven Aspekt reinzubringen, dass die Leute auch irgendwie experimentieren sollten, die jüngeren Künstler. Und das hat die Genossen dazu bewogen, die Ausstellung nicht zu schließen, weil Sitte dort, sagen wir mal, die Hand drüber gelegt hat. Aber mich hat es aus der Hochschule rausgeschmissen. So.
Und was hatte das denn für Konsequenzen, aus der Hochschule rauszukommen, ohne Abschluss?
Ja, das hatte schwerwiegende Konsequenzen, weil in dieser Zeit, also man muss das so sehen, wenn man ein Kunststudium abgeschlossen hatte, ging die normale Karriere eines DDR-Künstlers so weiter, dass man dann eine Verbandskandidatur bekam und damit eine Arbeitserlaubnis, eine sogenannte Steuernummer, dass man freischaffend arbeiten konnte. Wenn man das nicht hatte, galt man als asozial und fiel unter einen Paragraphen, der, wenn die Obrigkeit das vorhatte, dass man kriminalisiert werden konnte. Also man hätte durchaus, hätte es mir passieren können, nach diesem Hochschulrausschmuss, da habe ich im Grunde ein bisschen gejobbt. Ich habe hier mit einem befreundeten Künstler in Radebeul, habe ich dann Wandmalereien freigelegt und im Schlosshof Lößnitz, habe mir ein bisschen was dazu verdient und habe abends weiter gemalt, dass ich dann in einer Art, sagen wir mal, Freiluft hing. Ich war eigentlich gefährdet, dass die sagen könnten, ja, Türenausstellung, der Mann ist unbequem, den sperren wir jetzt einfach mal weg. Das hätte mir passieren können. Mhm. So. Und davor hatte ich auch große Angst, muss man sagen. Das waren alles eben auch so Diktaturverhältnisse, die man sich, sagen wir mal, in der freien Welt gar nicht vorstellen konnte. Das war so. Und Ebert Göschel, der die Obergrabenpresse geleitet hat, kam dann zu mir und sagte, Ralf Kerbach, ich bin dein Mentor. Das hieß, er hat eine Mentorenschaft für mich übernommen, dass ich im Grunde ein bisschen abgesichert war, dass ich, sag mal, in eine Kandidatur für den Verband treten konnte. Und hatte damit das Ebert Göschel, ich glaube, Gunter Herrmann hat das auch gemacht, hat dazu geführt, dass ich eine Art Steuernummer bekam. Und so konnte ich ungehindert meine Arbeit machen. Und dann bin ich weiter arbeiten gegangen. Wie gesagt, im Schloss Hoflößnitz, auch andere Dinge habe ich dann, sag mal, restauriert, habe Malereien freigelegt, habe mir damit, sag mal, mein Brot verdient und habe weiter gemalt, bis eben zu diesem Punkt, das ging dann weiter, dass dann Ausstellungen abgehängt worden sind, zum Beispiel die Ausstellung im Zille-Museum Radeburg, die ich mit Cornelia Schleimer und Wolfgang Smü organisiert hatte, über Michael Rohm, der damals noch lebte. Da kam dann dieser Parteifunktionär rein und riss unsere Zeichnungen runter von Baden und Landschaftszeichen. Dieses entartete Zeug kommt hier nicht rein. So. Und Stück für Stück ging das immer so weiter, dass ich dann gesagt habe, also in diesem Land möchte ich nicht weiter arbeiten. Und ich sehe das nie ein, dass ich mir meine Zukunft hier verbaue. Und habe dann in dieser Zeit, glaube ich, 80, habe ich den Ausreiseantrag gestellt. Und habe mich dann entschlossen, die DDR zu verlassen.
Also wir reden hauptsächlich von bildender Kunst in dieser Folge, aber ich glaube auch Musik spielt eine Rolle.
Ja.
Und ich habe gelesen zum Beispiel, dass bei Pink diese Berührung mit Free Jazz kam, zum Beispiel auch in dem Atelier-Setting. Das hat sie sicherlich auch ein bisschen beeinflusst in der Zeit. Und wir hatten in unserem ersten Gespräch auch darüber gesprochen, dass Penck auch Ihnen Bücher geschenkt hat, ne? Dass er dann auch Wissen weitergegeben
ganz hat. Ganz wichtige Begegnung. Und zwar, also es war so, dass die Musik für mich eine ganz große Rolle spielte. Also ich habe mit 16 habe ich die Begegnung gehabt mit Miles Davis, Tony Williams Lifetime, Bitches Poo, Live Evil und die ganzen Dinge, die haben mich wirklich geprägt. Ich habe das sehr gern gehört. In der Popmusik war es Pink Floyd, Uma Guma, die ganz frühen Dinge, die ich da gehört habe, auch Sourceful of Secrets. Das war so ein Plattenring, der in der DDR in Dresden war, die auch, sag mal, ganz spezielle, sag mal, Außenseiterpositionen in der Musik gezeigt haben oder verbreitet haben. Man konnte so eine Platte für 100 Ostmark kaufen, das fast sehr viel Geld war.
Aber wo konnte man sie denn kaufen?
Ja, Schwarzmarkt. Es gab einen Schwarzmarkt. Also ich hatte zum Beispiel einen, der hieß Matthias Franke. Der hatte zu diesem Plattenring Kontakte, wo ich eben, komme ich später noch drauf, dass das von der Stasi gelenkt war. Also die Stasi hat über Funktionäre, über den sogenannten Kiste, das war irgendwie so ein richtiger Funktionär von der Staatssicherheit, der sah aus wie so ein mit Bart und langen Haaren und Parker, wie man sich so einen Nonkonformisten vorstellte, der hat Platten vertrieben. Der hat also die Platten irgendwo über die Staatssicherheit kaufen können und hat sie dann in die DDR-Schwarzmarkt vertrieben und verkauft, so. Also Miles Davis bekam man, Tony Williams Lifetime, Emerson, Lake & Palmer habe ich dort bekommen und alles, was man sich vorstellt. Aber wenn man Geld hatte, konnte man für 100 Ostmark eine Platte erwerben. Ich habe mir damals ein B56 gekauft, ein Tonband, und habe dann in Kleinstarbeit mir Platten aufgenommen. Und da war man überglücklich, dann im Atelier oder zu Hause dann zu sitzen und das vom Tonband dann abzuspielen. So bin ich eigentlich zur Musik gekommen. So. Dann ging es weiter, dass ich mit, es war glaube ich im 16. Lebensjahr, den Wunsch hatte, Kontrabass zu spielen. Also ich habe das immer so ein bisschen laissez-faire gemacht, weil ich die Zeichnerei hat mich mehr bewegt. So. Und ich habe gesagt, irgendwie lass das jetzt wieder. Lass das sein mit der Musik. Und habe weiter gezeichnet, weiter gemalt. Und dann ging es aber in den 80er Jahren, dann nach meiner Hochschulexmatrikulation, mit der Verbindung mit Penk, weil ich habe in diesen Sessions dort zum Teil mitgespielt, ich habe immer Klavier gespielt und dann haben die da alle ihre Freemania-Musik gemacht und es war ein situationistisches Experiment, es war wie eine Performance. Es gab also keinen Plan, sondern man hat einfach eben eine Figur gespielt und dann fing ein anderer an, nahm sich eine Gitarre, eine Trompete und dann ging das los. Es war jeden Samstagvormittag, traf man sich, hat miteinander musiziert. Aber das war eben alles Free Jazz. Es ging so in Protzmann und Ulrich Gumpert, Baby Sommer und diese ganzen Gruppierungen. Und was natürlich auch, wenn man jetzt an, wie heißt der große, Carla Bley, die ganzen Geschichten, oder McIntyre, den habe ich bewundert, ne? Diesen virtuosen Pianisten. Und das war ja aber alles, wenn man es genau nimmt, eine situationistische Musikform. Es war jetzt nicht klassisch fundiert, sondern aber mit einem hohen, präzisen Virtuosentum haben die versucht, Freiräume zu schaffen. So. Das war der Ausgangspunkt. Und ich habe dann mit Cornelia Schleime nach meiner Exmatrikulation den Wunsch geäußert, sagt, lass uns doch einfach mal, du schreibst doch immer irgendwie Gedichte, ich kaufe mir jetzt eine Gitarre und spiele ein paar Figuren, du kannst ja mal darüber singen und so weiter, wie das geht. Und da haben wir auf der Schönfelder Straße mit einem Kofferverstärker und einer Gitarre haben wir die ersten Titel versucht, die, sagen wir mal, so deutsch-punk-mäßig waren. Es dauerte nicht lange, dann kam Matthias Zeitler, ein alter Jugendfreund von mir, und spielte dann Bass. Dann bekam mir einen Schlagzeuger, der dann später Wolfgang Grossmann wurde, und dann stand die Band. Und so haben wir uns dann abgegrenzt gegenüber diesen Free-Jazz-Geschichten, dass wir gesagt haben, wir möchten eine rhythmisch klare, strukturierte Musik wieder machen. So ist diese Zwitschermaschinen-Platte entstanden.
Und dann auch entsprechend mit Text.
Und mit Text, der verständlich ist und der eine bestimmte Botschaft hat, obwohl der nicht politisch besonders waren, eigentlich eine Art poetische Texte, die zwar eine Botschaft hatten, aber eher eigentlich eine lyrische Position hatten.
Mich hat dann aber fasziniert, dass diese Platte im Westen herausgebracht wurde. Die DDR von unten, das war dann so eine Doppelproduktion mit Zwitschermaschine und Schleimkeim, geführt als Saukerle, glaube ich, auf der Platte.
Ja.
Die Platte ist, glaube ich, schon 84 herausgekommen. Sie waren damals, glaube ich, schon im Westen.
Die ist schon, glaube ich, 83 oder 84 ist die erschienen sogar. Ja. Kurz nach meiner Ausreise. Ich glaube, 84 ist die rausgekommen, ja. 82 bin ich am 27. September ausgereist. Da waren die Aufnahmen im Grunde genommen alle schon entstanden. Wo ich dabei war.
Ne? Das wäre meine Frage gewesen. Also die Aufnahmen fanden dann schon im Osten statt, vor 82 oder ja. Vor 83.
Also, die Sache war die, es gab mit der Zwitschermaschine in der Zusammensetzung von den Musikern, die ich bereits erwähnt habe, gab es dann drei Sänger. Der erste Sänger, den ich immer wieder hervorheben möchte, ist Michael Rohm gewesen, der leider nicht mehr lebt, den ich für den interessantesten gehalten habe oder bis heute den interessantesten finde. Dann Cornelia Schleime und dann gesellte sich unser Sicherheitsbeauftragter Sascha Andersen dazu. So. Und der hat auch Texte eingebracht. Jeder Satellit hat seinen Killersatellit und so weiter und so fort. Dann, vor diesem Hintergrund, war dann so, dass wir uns dann, muss man ganz genau sein, Prenzlauer Berg, Eckhard Maas, Wilfriede Maas, die Werkstatt, war ein Kommen und Gehen von Botschaftern, von Verlegern und so weiter, die eben diese Prenzlauer Bergszene aufgesucht haben. Und da ging es dann darum, dass sogar ein, ich glaube, was war das, der Verleger, von der Vertreter oder der Herausgeber der aggressiven Rockproduktion hat Interesse von dieser Band, eine Platte zu machen in West-Berlin. In Hamburg. Hamburg war das Label. So, das war natürlich, die Freude war groß, das ist ja unglaublich. Und dass diese Musik auf eine Platte kommen soll, das hätte ich mir nicht vorstellen können. So, und dann haben wir die Möglichkeit gehabt, im Theater der jungen Generation, hier bei Dresden, eine professionelle Aufnahme zu bekommen. Mit Bandmaschinen, mit allem drum und dran und so weiter. Und haben die Titel alle durchgespielt. Und Michael Rohm, Cornelia Schleime, Sascha Andersen, wir haben dort fast ungefähr 5 Stunden zugebracht, haben auch mehrere Titel wiederholt. Und das waren die Bänder, die, wie sagt man, Doku-Bänder, die Grundlage bildeten. Und die sind dann abgemischt worden auf eine Kassette, die ich dann von einem Botschafter bekommen habe. Und die habe ich dann mit Lutz Leitner im RIAS-Rundfunk nochmal angehört und durchgemischt. Also wir haben die Qualität noch ein bisschen verbessert. So. Und das war die Grundlage für die Band, für die Platte.
Und vielleicht kann man da anknüpfen und in die Gegenwart springen, weil Sie haben erwähnt, dass die Lieder von Michael Rohm nicht dabei waren auf der Platte. Und mich hat es dann gefreut, dass dann Ende letzten Jahres so eine Neuentwicklung stattgefunden hat in diesem Bereich auch. Vielleicht können Sie ein paar Sätze zu den...
Da sage ich gerne ein paar Sätze dazu. Und zwar auf die Initiative von Wolfgang Grossmann, der eben unser Schlagzeuger war, hat vor mehreren Jahren schon mal den Wunsch geäußert. Er hat mich in Biesenthal mit Heidrun damals besucht und äußerte den Wunsch und sagt, Mensch, Kerbach, wir müssen diese Rom-Texte, weil das war, ihm ging es genauso, er fand die Titel auch am besten, die müssen wir neu auflegen. Und da habe ich gesagt, das ist unvorstellbar. Wie willst du das machen? Ne? Weil es gab ja auch keine, ich glaube, es gibt ein Band noch, wo man Michael Rohm irgendwie noch hört zu singen von einem Bekannten, der hat das alles auf kleine Bänder aufgenommen und da gibt es, glaube ich, ein Konzert, wo man Michael Rohm noch hört. So. Aber Wolfgang Grossmann hatte die Fähigkeit oder hat die Fähigkeit, der hatte so eine Speicherungskapazität akustisch, dass er die Titel alle aus dem Kopf rüberbringen konnte und sagt, so und so und so und so und hat sich Profimusiker gesucht, Schitkowski und Peckmann und wie sie alle heißen, und hat mit denen, sag mal, in Kleinstarbeit diese Titel wieder zum Leben gebracht und singt die Rom-Texte heute selber. So. Das ist der Schlagzeuger von Zwitschermaschine, wo es direkt um die Platte geht, was die Rom-Texte anbelangt. Und davor hat er auch in Kleinstarbeit die ganzen Texte gesammelt, hat auch diesen wunderbaren Band rausgegeben von über Michael Rohm, wo seine Theaterstücke drin sind, wo man eben auch hinzufügen müsste, dass dieser wunderbare Mensch und großartige Künstler und Dichter eben mit dem tragischen Unfall ums Leben gekommen ist, der wurde erschossen, was bis heute nicht aufgeklärt ist. Also das ist auch für mich so eine Art Sache, die eigentlich ja, katastrophal ist. Ne? Das ist ein ganz wunderbarer, ich war mit ihm sehr eng befreundet auch. Und dass das heute wieder akustisch, sag mal, ins Leben gerufen ist, das ist für mich so eine Art ja, Unsterblichkeit, die wieder da ist. So. Also die Kraft hat zurückgefunden und seine Texte sind wieder im Raum. Und wir haben jetzt in der Taz-Kantine ein Konzert gehabt, was auf YouTube mitgeschnitten worden ist.
Also wir haben jetzt von 2 Generationen fast gesprochen in Dresden, von der Generation Penck, Peter Herrmann, Peter Graf. Aber dann auch eben von Ihrer Generation auf mit Cornelia Schleimer, ja. Sascha Andersson. Ja. Vielleicht fehlt so ein Moment, bevor wir über das Werk in der Ausstellung sprechen. Und das ist der Übergang in den Westen. Also Sie hatten dann noch einen Vorfall, würde ich dann auch nochmal ansprechen. 1981 hätten Sie eigentlich eine Ausstellung der Galerie im Flur in Erfurt haben sollen.
Ja, ja.
Die aber nicht zustande gekommen ist.
Nicht zustande gekommen, ja. Auch die habe ich vergessen, genau.
Und ich wollte fragen, weil ich weiß, dass das geplant war, dass es dann im letzten Moment gestoppt wurde von der Staatssicherheit bzw. von der Volkspolizei. Aber ich wollte fragen, was hätten Sie da zeigen müssen? Also was war geplant als Ausstellung damals?
Das waren, glaube ich, 4 oder 5 mittelgroße Bilder, die in diese Galerie im Flur hätten auch gezeigt werden können. Dann die deutschen Sonette, die Holzschnitte, die ich zu Sascha Andersens Text gemacht habe, und eine Reihe Gouachen und Zeichnungen. Das war also das Konvolut. Und das Schöne dabei war, dass Eberhard Göschel davor ausgestellt hatte, den ich eben sehr geschätzt habe, der auch mein Mentor war, und Gabriele Kachold hat dann gesagt, Ralf Kerfer, wir möchten dich ausstellen. Und die Ausstellung, wie Sie schon sagten, die hing, wurde dann aber sofort nicht eröffnet, musste abgehängt werden, weil die Staatssicherheit dort ihre Hände im Spiel hatte, dass das eben nicht stattfinden sollte, weil ich schon, sag mal, zu einer Figur herangewachsen bin, die eben nicht förderungswürdig hielten. So kann man das sagen. Und jetzt kommt aber das Perverse, dass unser Sicherheitsbeauftragte Sascha Andersen dort die Finger im Spiel hatte und hat in Kleinstarbeit, wie mir Gabriel Kachold jetzt kürzlich in Potsdam wieder erzählt hat, die hat nämlich die ganzen Berichte geschrieben über sich selber, der Dichter Sascha Andersen und Ralf Kerbach haben das und das in der Galerie Flur zu zeigen und informiert die Staatssicherheit über sich und mich, dass die Staatssicherheit dazu kommt, das abzuhängen. Also so, das ist, sag mal, wo du dich fragst, wie weit musst du dich aufspalten können, welche Kernspaltung findet in der Stadt, dass du über dich so schreibst, dass die Genossen dann sagen, hast du gut gemacht, unser Mitarbeiter, hast du ganz toll gemacht. Ne? So, ja.
Also das Gemälde, das wir in der Ausstellung in Potsdam zeigen, heißt Dresdner Freunde.
Ja.
Vielleicht eine kurze Bildbeschreibung, weil wir so ein Podcast sind und man nicht sehen kann. Da sitzen drei Gestalten am Tisch. Also links sitzt eben Sascha Andersson, den wir erwähnt haben. In der Mitte sitzt Cornelia Schleimer und sie sitzen rechts. Sie fassen sich an den Kopf. Es gibt so einen kleinen Spalt zwischen den beiden Seiten des Tisches. Sie sitzen dann rechts, dann in der Mitte ein Spalt. Und dann sind Sascha Andersson und Cornelia Schleimer noch als Gruppe zusammen, ja, verbunden in der Malerei. Und auf dem Kopf von Cornelia Schleimer sitzen Hummer. Und als ich dann die Werke in der Sammlung zum ersten Mal angeschaut habe, ist es mir sofort ins Auge gesprungen mit diesem Hummer, weil es ein sehr extravagantes Motiv ist. Vielleicht können Sie dann ein bisschen zum Hummer sagen zuerst und dann auch zur Konstellation generell. Und dann in dem Hintergrund sieht man dann auch eine Mauer, wo ein Loch drin ist.
Genau.
So eine andere Geschichte,
ja,
andeutet.
Also das Bild ist 1984, glaube ich, als einer der ersten Bilder in dem Wettiger Atelier entstanden.
Also bereits im West-Berlin.
Im West-Berlin, wie Sie schon gesagt haben. Es ist ein Erinnerungsbild, was natürlich wahrscheinlich auch so eine Art divinatorisch, ist das richtig gesagt? So ein bisschen vorher, ich sage es jetzt einfach mal so.
Vielleicht auch ein Omen.
Ja, dass ich ein Gespräch gemalt habe, was so nie stattgefunden hat. Was ich vielleicht mir erhofft hätte. So. Das habe ich 1984 gemalt. Das ist eigentlich hochinteressant, wie einige andere Bilder auch, die mit dem Thema zu tun haben. Und das Bild ist so entstanden. Ich habe also im Wedding mich erinnert an die Dresdner Zeit, auch zum Teil an die Schönflieser Straße, wo ich mit Cornelia Schleimer und Herrn Andersen zusammen abends Gespräche gehabt habe und habe mich an die Situation erinnert und sag, mal jetzt mal eine Dreierkonstellation an dem Tisch in Erinnerung an die Figuren, die mir wirklich nahe standen. Formal gibt es ja zum Beispiel Beckmann, spielte im Osten eine große Rolle, Kirschner, die Ateliergemeinschaften der Gruppe Kirschner, wo die Brücke-Künstler zu sehen sind. Das waren im Grunde genommen alles latente Hintergrundstrahlungsvorbilder, die dort auch ihre Wirkung gehabt haben. Und ich habe in dem Bild das erste Mal versucht, auch Räume zu klappen, vollkommen disparat zusammenzustellen. Man sieht, dass der Tisch im Grunde genommen an die Fläche geklappt ist. Das sind auch zum Teil Verkürzungen, Überzeichnungen und so weiter und so fort. Und jetzt zu diesem Hummer. Cornelia Schleimer hat immer ziemlich extravagante Hüte getragen und auch selber Hüte gebastelt und so weiter und so fort. Und da hatte ich so eine Art Barett oder sowas gemalt und merkte aber irgendwie, wie das in der Malerei eben das Wunderbare ist, dass die Malerei eben immer Räume öffnet und Zufälle zulässt, wo man sagt, Mensch, mal doch jetzt dort mal einen Hummer drauf. Also das Barett hatte eine Ähnlichkeit wie mit einem Hummer, so am Anfang, mit so einem Kopf, wo ich dachte, mach das doch jetzt mal so. Was ich gesehen habe mit dem Fleck. Merkte dann, dass das Rot auch, sagen wir mal, was mir zu kalt war, ein bisschen abgestuft worden ist zu so einem Korallenrot, zu so einem Hummerrot, was natürlich ein spezielles Rot ist. Hab mir das auch immer angeguckt, bin extra ins KDW gegangen, wie die aussehen und so weiter. Und habe gesagt, dieses Rot musst du malen. So. Und das habe ich der Conny Schleim auf den Kopf gesetzt. Ja, und dann war das Bild fertig. Diese Maueröffnung, das war zum Teil eben immer meine existenzielle erträumte Situation, sage ich, endlich öffnet sich dieses Loch in der Mauer, wo du raus kannst aus diesem Freiluftgefängnis DDR. Und ja, und das ist dann auch alles eingetreten. Ja.
Also den Schritt haben wir vielleicht verpasst. Also Sie hatten dann erwähnt, Sie haben einen Ausreiseantrag gestellt.
Ja.
Es kamen dann diese Ereignisse, die ein bisschen feindlich waren Ihnen gegenüber. Und dann 82 ist es dann doch
gelungen. 82 im September ist es, ich musste 1,5 Jahre warten. Hatte das also auch richtig begründet, habe gesagt, ich möchte hier nicht mehr weiter arbeiten und so weiter. Und mir werden auch ständig Steine im Weg gelegt. Dazu kam, ich war nicht organisiert in irgendwelchen Massenorganisationen. Ich war nicht in der FDJ, ich war auch nicht vorher in den Pionieren. Obwohl ich eben diesen Verbandskandidatur hatte, aber parteiisch war sowieso für mich passé, hätte ich nie gemacht. Das hätte mich ein bisschen abgefedert, wie viele andere in meiner Generation, die sagen wir, in die Partei eingetreten sind, die durften dann auch reisen. Aber das wollte ich alles nicht. Ich habe dann gesagt, Schlussstrich, DDR, egal was kam, ich möchte da raus. So. Das ist der Hintergrund des Bildes. Dadurch ist es auch wahrscheinlich auch metaphorisch so aufgeladen. Ich habe das ja ewig nicht mehr gesehen. Ich war erschrocken, als ich davor stand. Ich dachte, das ist ja unglaublich. Und diese Energie, die das Ding hat, ne? Diese merkwürdige Metaphorik und auch das Geheimnis, was in dem Bild ist. Ja.
Und eben Sascha Andersson, der links am Tisch sitzt, Sie haben ihn den Sicherheitsbeauftragten genannt. Es ist dann erst später in den 90er Jahren bekannt geworden, dass er eben als inoffizieller Mitarbeiter für die Stadtsicherheit gearbeitet hat und im Prinzip diese freie Szene, sage ich mal so, von innen zerlegt hat. Also wie war es denn für Sie in den 90er, als Sie herausgefunden haben, dass all das, was Sie als Wegbegleitung und intime Freundschaft empfunden haben, sich doch anders herausgestellt hat?
Das war entsetzlich. Für mich brachen Welten zusammen. Auch, sagen wir mal, Vertrauenswelten waren weg, waren wie weggespült. Es war alles wie beschmutzt. Kann man sich vorstellen? Man hat Bücher zusammen gemacht, man hat Mappen erstellt, ich habe seine Gedichte illustriert und so weiter und so fort, weil er immer vorgegaukelt hat, dass er nicht gedruckt werden konnte und so weiter und so fort. Und das fiel auf einmal alles, ging ja noch weiter, dass dann auch Biermann in seinem Vorfeld, also in seiner Biografie hat das dann schon ein bisschen berichtigt, der hat ja den Sascha Andersson als Menschenfresser bezeichnet. Und das halte ich ein bisschen übertrieben. Aber er hatte vollkommen recht, diese unermessliche Fleißarbeit, die der dort gegenüber dem System treu geliefert hat. Und über seine nächsten Bekannten und Freunde und auch nicht nur mich, auch andere Künstlerkollegen berichtet hat, das ist katastrophal. So. Und das war eben als, das muss ich auch vorher noch erzählen, ich lebte damals, 91, ja, genau, ich war schon in Frankreich. Also ich hatte schon diese Bundesrepublik in Richtung Frankreich verlassen, weil mich dieses deutsche zerrissene Trauma eben so zum Teil auch angewidert hat, wo ich sage, es muss irgendwo eine Möglichkeit geben, wie mit dir in Ruhe und mit einer Betrachtung des Himmels und der Sterne und der Sonne irgendwie klarzukommen. Und da habe ich zu meiner Galeristin gesagt, du, ich gehe jetzt nach Südfrankreich. Ja, mach das, wenn du da klarkommst und so weiter. Musst eben deine Bilder dort malen und versuchen, sie zu verkaufen und so weiter. Und da habe ich eine Bergerie gekauft, 1987. Und habe dann in der Gegend von Montpellier dort gelebt. Und dann ging die Grenze auf. So, und dann bin ich wieder zurückgefahren. Und dann, das war 89. Und stand dann wieder in diesem Berlin. Bin auch manchmal zu Besuch nach Berlin gefahren.
Genau, also mit dieser Geschichte, mit diesem Bild Dresdner Freunde in der Ausstellung haben wir so einen gewissen Klammer aufgestellt zwischen der Ausreise 82 und der Wende. Aber diese Zwischenzeit würde mich dann auch interessieren, als Sie nach West-Berlin kamen. Wie war es für Sie, Anschluss zu finden in einer Westberliner Szene?
Als ich im September 82 die DDR verlassen habe, ausgereist bin nach Westberlin, gab es, glaube ich, dann, das müssten wir recherchieren, ob das 83 war oder im November schon, die große Ausstellung Zeitgeist von Joachim Mides im Gropiusbau. Ich glaube, das war im November oder Dezember wurde die eröffnet. Und die habe ich besucht und fühlte mich danach wie eine Art Staubkorn. Ich war zermalmt, vollkommen zerbröselt. Die großen Systembilder von Penck, der Blitzschlag von Beuys, die Werkbank, Kiefer, alles, was man sich vorstellen kann, Immendorf, Lüpertz und so weiter. Großartige Bilder, fantastische Arbeiten. Jonathan Borowski, der Mann auf dem Dach, schwarz, so der Geheimagent, der da als Scherenschnitt drüber lag. Alles Setzungen des Westdeutschen oder des Westkunstgedankens, sag mal, auch in der Freiheit und mit Marktgesetzen, muss man immer dazu sagen, entstandene Dinge, die mein Mitgebrachtes aus der DDR vollkommen in Frage gestellt haben. Ich habe dann überlegt, was machst du jetzt? Wie geht's weiter? Entweder male ich jetzt irgendwie informell, was da, sag mal, Westkunst war, ne? Was sich dann auch später herausstellte, dass ich dann mal ein kurzes Gespräch hatte mit der Galerie Nothelfer, der auf Vermittlung von Eberhard Roters übrigens, der meine Zeichnungen und Gouachen ganz gut fand und Nothelfer aber dann meinte, ja, Kerbach ist alles noch so figürlich und gegenstandsbezogen und so weiter und können Sie das nicht, sag ich, das interessiert mich aber eigentlich nicht. Also ich muss das tun, was ich liebe, was ich in mir spüre, das muss getan werden. Also ich will mich nicht verbiegen. Und habe dann in dieser Zeit dann angefangen, habe auch experimentiert mit informellen, sagen wir, automatistischen Bildern, habe mit großen Besen auf der Leinwand rumgeschrubbt und so weiter und so fort. Das habe alles weggeschmissen. Ich dachte, da gibt es tausendmal, warum soll ich das wieder machen? Hab dann versucht, Neo Geo nach Euklid über Dreiecke und Kreise und Quadrate zu malen und so weiter. Habe ich auch alles weggeschmissen. Das bringt alles nichts. Geh an deine Wunden ran, an deine Blessuren. Und hab dann eigentlich so introspektiv so die Bilder gemalt, die ja durch mich möglich waren. Und so sind diese Emigrantenbilder entstanden, so sind der Zwilling entstanden, so ist der Waldspaziergang entstanden, so ist das Epaph entstanden, also die Verortung meiner selbst in dieser gesellschaftlichen Situation als Weltbild und dann eben später die ganz persönlichen Bilder zu Bekannten, Freunden und so weiter und so fort. Aber, und das muss ich auch konkret sagen, ich war ein Eremit. Ich hatte keinerlei Kontakte zu Westberliner Künstlern, nichts, überhaupt nichts. Kurz dann in meiner Zeit im Künstlerhaus Bethanien, das hatte ich unten schon erzählt, habe ich die Gelegenheit, mit Wolf Hostell ab und zu sprechen, der mir gegenüber auch sehr aufgeschlossen war, was sonst die Westberliner Künstler überhaupt nicht waren. Die waren eher ablehnend. Das ging sogar so weit, dass ich von den Neuen Wilden einen angesprochen habe, sagte mir, können doch mal irgendwie über uns Bilder austauschen, wenn Sie was kaufen, ja. Und da habe ich gesagt, gut, lass es sein, geh ins Atelier und lade durch und male weiter. So. Das war also eine vollkommene neue, auch eine Art eben Konkurrenzkonfrontation, die es so in dieser Kuschel-DDR nie gab. Das war ja eigentlich alles, sagen wir mal, so eine Art Kuschelgemeinschaft. Und das ist auch das, was Baselitz meinte. Dass dieser kalte Wind, der wehte im Westen, wo du durchbeißen musstest, wo du wirklich sagst, ist es oder ist es nicht? Mit dem wurde ich konfrontiert, wo ich heute mit der Rückschau auch sehr dankbar bin, dass ich das gemacht habe. Weil das hat mich in den Schraubstock gespannt, wo ich sage so, das ist dein Schicksal, das ist das, was durch mich möglich war. So. Und da wurde nichts von der Partei, von irgendwelchen Leuten geebnet, sondern es war durch mich, durch eigengesetzte Aufgaben in der Freiheit gesetzte Bilder. So, das ist das, was ich dazu sagen kann.
Und dann nach und nach kamen dann immer mehr Leute aus der DDR
ja.
über die Grenze. Und hat man sich dann wieder zusammengefunden als eine Gemeinschaft in West-Berlin oder ist man getrennte Wege gegangen?
Auch ein interessantes Kapitel. Und zwar sehr interessante Frage, weil die gesellschaftlichen Bedingungen nach Marx, ne? ob wir das wollen oder nicht, die verändern eben auch das individuelle Bestreben. Das ist einfach so. Und die gesamten Beziehungen, die freundschaftlicher Art war, die auch zum Teil über die Kunst sich, sag mal, ergeben haben, dass man gemeinsam dachte und dachte, da gibt es so eine Art Schwingung, auch eine Malereiauffassung, wo man sagt, mit denen könnte ich zusammengehen. Das gab es ja, gibt es. Ne? Also eine Art Verwandtschaft. Die hat sich dann auch mit den wieder über die Grenze gekommenen absolut, ich möchte es nicht übertreiben, aber es gab sofort das Konkurrenzwesen, was dazugekommen ist. Ich oder du. Das hat man gemerkt, also welches Stipendium bekam der oder die, welche Galerie bekam die oder der, so. Und ich war eher ein Typus, der introvertiert war. Ich habe mich gesellschaftlich nicht sehr in den Vordergrund gespielt. Ich war so eine Art Arbeiterfigur, die im Stillen hantiert hat. Und habe mich zurückgezogen, habe im Wedding dann meine Bilder gemalt und hatte dann eben Vorfeld, habe ich in dieser Zeit Arbeiten verrichtet, ich war Vorrichten, ich habe Sachen ausgetragen und so weiter, um mir mein Geld zu verdienen. Am Anfang hatte ich Sozialhilfe und dann später bekam ich eben von Galerie Poll das Angebot, aufgrund dieser beiden Bilder, Deutscher Waldspaziergang und Zwilling, dass ich einen Galerievertrag bekam. Das hieß, ich hatte ein monatliches Salär, was meine Unkosten gedeckt hat, dass ich arbeiten konnte. Wo ich ihr auch heute noch sehr dankbar bin, dass sie das gemacht haben. Und das habe ich fast 12 Jahre gemacht, so, ja, bis ich dann die Professoren Dresden bekam.
Sie haben Dresden jetzt angesprochen. Ich hatte eine Zwischenfrage vielleicht. Sie sind schon 82 ausgewandert. 89 kam dann die Wende oder der Mauerfall. Was hat das für Sie für eine Bedeutung gehabt dann? Weil Sie waren schon 7 Jahre im Westen gewesen. Was insofern so ein bisschen weniger spektakulär als das gewesen wäre, wenn Sie im Osten geblieben wären? Oder war das auch so ein prägender Moment?
Als die Mauer wieder aufging, passierte Folgendes, dass dieser Koffer, dieses Paketstück, was ich in der DDR zurückgelassen hatte, also meine Mutter zum Beispiel, frühere Freunde, Bekannte, das kam auf einmal auf mich zu, aber ich war verwandelt, ich war ein anderer geworden. Ich war nicht mehr der, der in Dresden gelebt hat. Ich habe die Dinge aus einem ganz anderen Blickpunkt gesehen oder in einer anderen Perspektive. Und das hat mir ziemlich zugesetzt. Also ich merkte, dass zum Teil Gespräche nicht mehr funktionierten, weil man eine ganz andere Erlebnissphäre hatte. Wir haben die Kunst, damit auch in der Wirklichkeit nicht zugrunde gehen, Nietzsche. Dass da natürlich bei vielen Leuten, die das nicht hatten, eine Art Zusammenbruch einherging. Die Leute konnten, also ich habe mit denen nicht mehr sprechen können. Es ging nicht mehr. Man redete über früher, was 7 Jahre vorher war, aber ich hatte eine ganz andere Zeitreise vollbracht oder bin die gegangen. Auch in existenzieller Hinsicht, in Fragestellung meiner früheren Kreise, wo ich drin war. Und das hat mich eigentlich eher belastet. Das gebe ich jetzt ganz offen zu. Ich habe dieses Stück, dass die DDR-Geschichte mit ihrem Paket oder mit ihrem Koffer, der da zurückgeblieben war, den ich auf einmal wieder, der an mich herankam, den habe ich als Last empfunden. Man reiste aus der DDR, aus dem Osten, geht in die Unendlichkeit, kommt aber nirgendwo an. Man ist driftet durch das Universum. Penck, Baselitz, Richter, diese ganze Generation davor, wurde eben integriert in die Westkunst. Und zwar merkantil, über Galerie, in Ausstellungsbetrieb, ganz normal integriert. Ist mir nicht passiert. Ich war Außenseiter nach wie vor. So. Und das verstärkte sich nach diesem Mauerfall nochmal. Also dass man merkte, jetzt kommt dieser gesamte Konkurrenzdruck aus dem Osten, von den Staatskünsten, auch zum Teil dagebliebenen, ne, die ja zum Teil auch Parteileute waren, die drifteten alle auf dem Markt und versuchten dort irgendwie klarzukommen. So.
Vielleicht als kurze Randnotiz auch, ich habe bewusst dann Gemälde von Gerhard Richter in die Ausstellung gebracht. Und auch neben Cornelis Schleimer, neben ihnen. Dass man sieht, was für ein Unterschied da war. Also je nachdem, zu welcher Generation man ausgewandert ist, dass die Chancen komplett anders waren. Weil zu der Zeit hat er da schon die Eröffnungsausstellung im Centre Pompidou gestaltet, war ein Weltstar. Und sie sind dann tatsächlich 92 in die Akademie zurückgekehrt, wo sie damals sich zwangsweise exmatrikulieren musste.
Genau.
Wie war das für denn Sie, zurück nach Dresden zu kommen?
Man merkte, es gab eine riesengroße Umwälzung in dieser Gesellschaft. Die Leute waren verstört, die Leute waren verunsichert, was auf sie zukam, was ja richtig war. So. Das ist ja ein Thema, was bis heute anhält. So, und dann war ich in der Hochschule drin, hab Siegfried Lotz besucht und so weiter. Und der sagt, Ralf, hier gibt's, stell dir mal vor, es wäre doch toll, du machst hier eine Professur. Sag ich, wie, du spinnst doch, wie soll ich eine Professur machen, wie soll ich die kriegen? Ja, mach doch mal, bewerb dich doch mal und so weiter und so fort. Dann gab es ein Gespräch mit Penck, der sagte, du, da ist alles im Umbau und Umschichtung und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, das könntest du gut machen, weil du West-Berlin kennst und den Osten kennst und die Dresdner Hochschule ist speziell mit ihrer an der Zeichnung und an ihrer formorientierten Ausbildung in Anführungsstrichen, es wäre doch eine wichtige Säule, dass das erhalten bleibt. Könntest du dir das vorstellen? Da sage ich, das adelt mich, das wäre wunderbar, ja, gut. Und dann bekam ich nach fast ein paar Monaten dann einen Anruf vom Ministerium, sie sind berufen worden als Professor. Ich war erstmal schockiert. Ich dachte, was ist ja unglaublich und so weiter und so fort. Aber sage ich, ich habe dort wieder was zu leisten, indem ich in die Hochschule zurückkehre, aus der ich rausgeflogen bin. Was mache ich da jetzt? Was habe ich für einen Stand? Wie sehen die mich dort? Das ist ja auch ein Gewebe, wo ich da wieder reingehe und so weiter. Und habe aber eben mit dem Glauben an die Kunst und an die Freiheit. Da habe ich gesagt, du hast bestimmte Erfahrungen, du hast was mitzubringen, du hast beides jetzt erlebt. Und vor diesem Hintergrund öffne ich in meiner Klasse die Gespräche und den Hintergrund, sich mit der Kunst im 20., gerade an der Schwelle zum 21. Jahrhundert auseinanderzusetzen. In kürzester Zeit hatte ich 25, 30 Studenten. Ich konnte mich gar nicht mehr retten. Es war viel zu viel. Wir haben auch wirklich wunderbare Dinge angestellt. Das war auch so, dass diese Zeit eine Art Freiraum war, den ich mal bis 95, 96 umschreiben möchte, wo es an der Hochschule Freiräume gab, die es heute nicht mehr gibt. Also der Club war bis 3 Uhr auf, der war in Selbstverwaltung. Die Studenten haben dort gekocht. Ich bin da abends aus dem Atelier früh um 1 runtergegangen in den Wendelclub. Da wurde diskutiert, da wurde Musik gehört, da haben wir weiter über Kunst diskutiert. Alles unvorstellbar in der Ostzeit, unvorstellbar in der Jetztzeit. So. Also das, ich muss sagen, das war eine Art, ich möchte nicht anarchisch, es war nicht anarchisch, es war ein sehr harmonisches, freies Miteinander. Und das waren meine Anfangsjahre. Also die waren so eine Art, ich war wieder größerer Bruder. Aber wir hatten eine tolle Zeit zusammen. Zu arbeiten, zu diskutieren und vor allen Dingen eben eine Kunstbetrachtung, die mit der wirklich Welt in Verbindung stand. Ja. Das gehört dazu. Also wir haben über Welt gesprochen. So. Vor diesem Hintergrund sind dann auch die Dinge entstanden in diesen Diskussionen in den Ateliers und so weiter und so fort. Was aber, das gehört, kann ich auch wieder sagen, nicht von den älteren Kollegen gerne gesehen wurde. Die hatten ihre Dinge so im Kopf, die sie eben wollten, merkten, dass sie in diesen neuen Verhältnissen eigentlich auch nicht mehr dazugehörten. Ne? Aber ich muss sagen, ich habe dort keine größeren Verwerfungen erlebt. Also ich wurde angenommen. Und es war auch wahrscheinlich so eine Art ja, Wiedergutmachung, könnte ich mal fast sagen, ne? Mit diesem Hochschulrausschmiss, der natürlich auch ganz schön hart war für mich.
Es hängen ein paar Gemälde an der Wand, ja. Und ich finde es auch wichtig, wir haben viel über Geschichte gesprochen heute, dass man auch über die Gegenwart spricht,
ja.
Weil Sie schaffen noch, Sie machen noch Kunst. Was interessiert Sie gerade und woran arbeiten Sie? Was können wir von Ihnen erwarten im kommenden Jahr?
Heute interessierten mich Dinge, die ich angehe, und zwar wieder eine Begegnung mit meiner Landschaft der Kindheit, also meine Herkunft. Lindenau, Radebeul, die Lößnitzlandschaft, zum Teil Sachen, wo ich, sag mal, in mich wieder nähere, Baum, Haus, vereinfachte Zeichen. Versuche, die Dinge zusammenzukriegen, also gar nicht mehr so eine Art apokalyptisch und pathetisch das vorzutragen, sondern eher still. Und so entstehen auch diese ganzen Bilder, die im Hintergrund hängen. Selbstporträts, Porträts von Heidrun, und hoffe da noch was hinzubekommen.
Und wir sehen hier an der Wand ein Bild, das entsteht. Können Sie vielleicht ein paar Sätze zu den entstehenden Arbeiten sagen?
Das ist ein Bild, ein Mann sitzend in einem Gartenstuhl mit einer Birne, und dahinter sind im Grunde genommen die ganzen Sterne, die im Sommerhimmel durchrauschen, wenn es, sag mal, so Sternregen gibt. Das habe ich jetzt gemalt. Ja. Da bin ich noch dran, ist noch nicht ganz fertig. Ich weiß nicht, ob das blau stimmt, da bin ich immer noch in Frage. So. Ja, genau. Da nehme ich Bilder raus, wie zum Beispiel dort die Tischgesellschaft. Die nehme ich raus aus dem Depot und male weiter und versuche, die zu verdichten. Da bin ich auch dran, dass die farbig interessanter werden und so weiter. Und dann gibt es eben, wie gesagt, bei mir immer die Themenbilder, wie eben sowas oder das. Und dann gibt es direkten, sag mal, Studium vor der Landschaft, wo ich mit ganz wenigen Mitteln, wie da, ja, zwei Häuser am Fluss malen möchte. So. Ja. Was so einfach dahergesagt ist, aber unheimlich schwer zu machen ist, merke ich immer. Das ist unheimlich schwer. Also die einfachen Dinge sind schwerer eigentlich als die komplizierteren.
Ich habe dann auch für diese Podcast-Reihe ein bisschen als Fragestellung eröffnet, auch nicht nur, was passiert ist, sondern was passieren könnte in den nächsten Jahren. Auch was den Forschungsstand betrifft für Kunst aus der DDR. Vielleicht als letzte Frage, was sehen Sie als die Fragen zur Kunst aus dieser Zeit, wie sie heute ausgestellt werden kann? Was wäre für Sie wichtig, dass dann noch aufgearbeitet wird? Oder wie kann man das denn von der heutigen Perspektive aus sehen?
Ja, aber das zeigt ja eigentlich Ihre Ausstellung, die Sie gerade im Minsk kuratiert haben, dass diese Kunst aus der DDR, so möchte ich es mal sagen, DDR-Kunst, das halte ich für vollkommen falsch. Es gibt eine Kunst, die aus der DDR herausgegangen ist, und eine Kunst, die im Grunde in der DDR entstanden ist. Und diese Vielseitigkeit, die da zu sehen ist, und zum Teil, und das möchte ich auch herausstellen, der andere Weg ist falsch, und zwar die Traditionslinien, so möchte ich es mal nennen. Und darum verstehe ich mich auch als gesamtdeutscher Künstler. Ich sehe mich überhaupt nicht als westdeutscher oder ostdeutscher Künstler, ich bin ein deutscher Künstler. Sind in der DDR eigentlich weitergeführt worden, aber was wir sehen können, ist, denke ich, umso mehr dieser gesamte Background ideologisch dieser DDR-Geschichte absackt und wegsackt und wegfault, möchte ich mal sagen. Wie so eine Art Moder, der wieder ins Leben zurückgehen kann. Dass die Kunst, wenn es sich wirklich um Kunst handelt, nach wie vor irgendwo ihre Bedeutung haben wird. Das wird auch von Generationen so gesehen, weil ich habe das von sehr eigenen Erfahrungen mitbekommen von Studierenden und Studentinnen und Studenten. Die Fragestellungen und Orientierungen, die die jungen Menschen in ihren Fragestellungen an mich herangebracht haben, die waren ganz anders aufgeteilt als diese ideologische Marktsituation, wie es im Westen war. Ich mache mal ein bisschen das und mache mal ein bisschen das, was gerade angesagt war. Sondern die waren viel tiefgreifender. Und das hat mich immer umgehauen, wie junge Menschen, wie so ein Myzel in ihrer Frage, sag ich, wie zeichne ich eine Landschaft oder wie baue ich ein Bild oder wie machen sie das? Ne? Und da konnte ich an Dinge zurück herleiten, die ich wirklich so beim alten Rosenhauer noch gehört habe oder beim Kettner in der Zeichnung, ein gebautes Weiß oder wie teilt man ein Blatt auf. Das sind im Grunde zeitlose Errungenschaften, die, sag mal, mit europäisch-bildnerischer Arbeit zu tun haben, die eben weit bis ins Mittelalter zurückgehen.
Also diese zeitliche Eingrenzung aufbrechen, ja, die Linien weiteziehen, ja, und ja, tiefer greifen.
Tiefer greifen. Auch in ihrer Wertigkeit, in ihrer Einmaligkeit. So. Mhm. Machen wir uns nichts vor. Ich meine, Kunst und Macht sind gesellschaftliche Konstruktionen, wenn man in die Renaissance schaut, zu den Päpsten und so weiter und so fort. Trotzdem ist da großartige Kunst entstanden. Verstehen Sie? Mhm. So. Und so denke ich es bei, wenn das nicht ideologischer Abklatsch war von irgendwelchen stalinistischen Parteiaufgaben, wie es eben der DDR auch gab, gab es eben auch Künstler, die in den Machtverhältnissen waren, die eben ihre Bilder gemalt haben. Die gab es. Man kann das ja auch von der anderen Seite sehen. Ich meine, diese Zuspitzung jetzt zum Beispiel bei der ganzen westdeutschen Kunst, auch in ihrer Abnabelung von Traditionslinien, in Radikalisierung, ja, die gibt es ja auch. Also, dass man wirklich vollkommen andere Wege gegangen ist, Stunde Null und hin zu ganz anderen Ausdrucksformen. Das ist alles richtig, vollkommen d'accord. Aber es gibt eben auch Linien, die in Europa und in der Welt, ich möchte sagen in der Welt, auch immer weiter verfolgt worden sind und ausgebaut worden sind. Und ich meine, ein Freud und auch gerade die British School oder Bacon ist ohne bildnerische Tradition nicht denkbar. Das geht nicht, funktioniert nicht. Er hat sich mit, seine letzte Ausstellung, da war ich mit Studenten noch in Wien, Kunsthistorischen Museum, die er selber kuratiert hat, wo er gegenüber von Tintoretto seine Bilder gehängt hat und so, ob sie funktionieren und so weiter. Spannendes Erlebnis, hochinteressant. Ne? Tintoretto alles leicht und schwebend und bei Freud schwerer. Ne? Auch interessant für mich.
Ich glaube, wir sehen, dass da die Zeit einiges möglich macht, auch dann Zusammenstellungen herzustellen, die vielleicht, ja, da nicht waren oder nicht möglich waren zu einer bestimmten Zeit. Und vielleicht ist es auch ein gutes Schlusswort, dass wir darauf hoffen, dass dann mit der Zeit auch mit Kunst aus der DDR diese Gegenüberstellung wieder möglich wird.
Ja, ja, das fände ich spannend. Und auch der Sache gemäß, dass das ihre Wertigkeit bekommt. Ja. Oder sie hat es ja schon. Es ist ja schon viel passiert. Ja.
Aber das soll dann hoffentlich weiter wachsen.
Das sollte weiter wachsen.
Dass die Sichtbarkeit gewährleistet, ja, ist, auch über Potsdam, über den Osten hinaus. Und ich würde mich an der Stelle auch bedanken für das Gespräch. Ja. Das war eine Freude.
Jetzt trinken wir noch einen Kaffee.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Jetzt ist Kaffee.